immer machen können. Bitte, ihr könnt jetzt, glaube ich, schon Platz nehmen da oben.
Das ist angerichtet.
Das ist angerichtet, genau. Ihr kriegt jetzt noch zwei Mikros.
Hallo, grüß dich.
Guten Abend.
Ja, wunderbar, dass so viele Leute da sind.
Ja, oder? Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, also diese, ich glaube, ich mache jetzt das zum vierten Mal, eine Veranstaltung, Let's Talk About Scripts. Und naja, ich mache das eigentlich immer nach demselben Schema. Man liest zuerst das, ich versuche immer zuerst das Drehbuch zu lesen, dann den Film zu schauen. Und dann ist sozusagen der Ansatz, dass man das Drehbuch vergleicht mit dem Film und dann fangen wir über diese Sachen zu reden. In dem Fall gab es eine wunderbare Antwort, ja, es gab kein Drehbuch. Also dachte ich, wie macht man dann Let's Talk About Scripts, wenn es kein Skript gibt? Dann gab es aber sehr wohl sowas wie ein Konzept, das ich dann auch lesen durfte. Und da ist sehr auffällig, wenn man das Konzept liest, dass einerseits eine sehr große Genauigkeit schon dem Film gegenüber ist, also dem Endprodukt, also was die Struktur belangt. Also es wurde eigentlich schon ganz klar, die formalen Gesichtspunkte sind in dem Skript, wenn man Skript nennen möchte, Konzept, sehr wohl da. Auch die optischen, also die Fotos dazu machen schon, sind sehr nahe am Film. Also es gibt sozusagen in der Vorbereitung, im Drehbuch, eigentlich schon eine genaue Vorstellung von Film, nur die Geschichten sind eigentlich komplett anders. Also eigentlich habe ich nur eine Geschichte, korrigiere mich, nur eine Geschichte entdeckt, die im Grunde auftaucht, das ist die Besitzerin, und die ist auch wesentlich abgespeckter im Film. Also ich, vielleicht kann, wenn du es noch weißt, was die ursprüngliche Geschichte war, kannst du die noch erzählen, wie sie im Konzept ist? Oder soll ich das, weil ich das...
Ja, ich habe das Konzept jetzt seit einigen Jahren nicht gelesen, weil man sieht ja so weiter.
Genau. Also im Konzept ist die Geschichte, also die Lea heißt sie?
Larissa.
Die Larissa, Mann ist abgehauen, hat irgendwie große Schulden hinterlassen, sie weiß im Anfang überhaupt nicht, wie damit umgehen, ist im Grunde so eine Emanzipationsgeschichte, sie lernt dann langsam den Laden zu führen und weil große Schulden da sind, im Hinterzimmer finden Pokerspiele statt und sie hat gelernt über einen Mangel mit Pokerspielen und schafft es dann halt sozusagen den Laden zu retten. Also klingt eigentlich sehr spielfilmmäßig. Ja. Übrig geblieben ist eigentlich nur diese Schwierigkeit mit dem Laden. So, jetzt nach dieser langen Einführung meine Frage, warum hast du dich zum Beispiel von dieser Geschichte verabschiedet oder die so fragmentiert?
Also ja, ich hatte ein Konzept am Anfang. Oder nicht am Anfang, eigentlich war das nach einem halben Jahr der Vorbereitung. Ich habe viel Zeit in den Callshops verbracht und Menschen kennengelernt, Geschichten gesammelt, Fotos gemacht, die auch in diesem Konzept dann eben vorhanden waren. Und die Geschichte der Callshop-Besitzerin war größer im Konzept. Es war weniger ein Episodenfilm, wie es jetzt geworden ist, und sie war mehr das Zentrum. Und aber da es klar war, dass wir so offen arbeiten werden, war das sozusagen eine Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich weiß gar nicht jetzt, das ist bei so einem Projekt hat so eine Entscheidung, an der hängen 10 andere Entscheidungen mit, die kann ich dann nicht so isoliert betrachten, weil es hängt davon ab, was sich an anderen Stellen tut oder in anderen Geschichten, wer wo an Energie und Kraft gewinnt und ein Interesse und was sich noch finden lässt. Aber warum überhaupt dann, also dieser Unterschied auch zwischen dem Konzept, was die Geschichten betrifft und Personen und dem Film dann, passiert ist, war auch die Tatsache, dass ich nicht gewusst habe, wie es mir mit dem Casting gehen wird. Dass ich einfach, ich konnte nicht mich hinsetzen und Geschichten schreiben für Schauspielerinnen, die ich gar nicht finden kann. Und es war klar, ich habe gecastet natürlich ganz viel und wir haben viele Menschen kennengelernt, aber eine Schauspielerin aus dem Togo zu finden, war nicht möglich. Oder die Oma, die glaube ich jetzt schon gegangen ist, aus dem Senegal, da habe ich in Wien sehr beschränkte Möglichkeiten gehabt. Diese Tatsache hat mich sehr überrascht. Eigentlich habe ich da ein bisschen, war ich naiver, als ich begonnen habe, weil ich dachte, mein Gott, Wien ist eine Weltstadt und ich werde da aus dem Vollen schöpfen können. Auch wenn man in Otterkring unterwegs ist, denkt man sich, ja, die Leute gibt es, ja. Und dann habe ich aber gesehen, dass es sie als Laien gibt, als Real People, und dass dieser Schritt zur Professionalisierung so vielen vorenthalten wird, aufgrund unserer Welt und der Zuordnungen, in welchen wir leben. Und das war für mich schon so eine Aha, wo ich mir gedacht habe, okay, also ich brauche einen Reality-Check, bevor ich da weiter träume, wie ich zu diesem Film komme. Und muss mich dem anpassen, mit wem ich was erzählen kann. Deswegen war das die ganze Zeit so eine Wechselwirkung zwischen den Möglichkeiten mit den Laien, die ich dann gefunden habe und gesagt habe, ja super, mit ihnen möchte ich arbeiten, sie möchten gerne mit mir arbeiten. Aber Laien können nicht alles erzählen. Da muss man sich herantasten an die Möglichkeiten, also wo einfach Szenen finden und Figuren finden, die sie spielen können, die in der Nähe sind, wo sie einen Zugang zu ihrer Gefühlswelt uns ermöglichen und so weiter. Und deswegen gab es das Konzept, aber dann gab es auch die Wirklichkeit.
Darf ich nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es für das Konzept so eine, eigentlich wie beim klassischen Dokumentarfilm, man fängt an, den Ort zu suchen, Protagonisten bzw. Geschichten zu suchen oder zu sammeln. Gab es ganz klar schon, ich suche mal Geschichten, aber die Leute, von denen ich die Geschichten habe, werden das dann auch nicht spielen? Oder gab es mal diese Idee, dass auch mit denen, also in der Recherche sozusagen Konzept, also eher an einem Dokumentarfilm zu bleiben? Oder wo kam da diese Verschiebung?
Eigentlich kam die Verschiebung schon, nachdem ich meinen letzten Film gemacht habe, vor Ciao Sherry, und das war ein Dokumentarfilm, Little Alien. Und bei der Arbeit an Little Alien habe ich natürlich viele Sachen entdeckt, die im dokumentarischen Format spannend sind und fantastisch. Aber gegen Ende der Arbeit an dem Film habe ich mir gedacht, beim nächsten möchte ich unbedingt mir diese fiktionale Freiheit geben, nicht Rücksicht zu nehmen auf die privaten Geschichten, sondern erzählerisch sozusagen etwas anderes in den Mittelpunkt stellen zu können, was ich mir denke, das wichtig ist, was für die Geschichte, für den Film wichtig ist. Und ich wollte unbedingt das machen, wo der Film an erster Stelle steht und nicht meine auch Rücksicht gegenüber den Menschen mit ihren echten Geschichten, die in einem Dokumentarfilm, vor allem wenn es um auch so viele Emotionen geht und schwierige Geschichten, immer ein Thema ist. Also ich wollte mir diese Freiheit geben. Deswegen war klar, dass ich mit Laien arbeiten werde, die sich mit den Situationen, die sie spielen, anfreunden können, die ihnen nahe sind, wo sie mitgehen können, aber auch befreit werden von diesem, dass man ihrer Geschichte gerecht werden muss. Und das hat mich überrascht, weil das habe ich am Anfang auch nicht gewusst, ob das aufgeht. Habe ich gesehen, dass sie eine Spiellust entwickelt haben, in der Nähe von den Figuren, die sie gut verstehen, aber sie selbst nicht sind. Und dass es für sie auch befreiend war. Zum Beispiel die Oma hat gesagt, ja, ich habe eine Eifersuchtssache mal vor ein paar Jahren gehabt, aber ich kann das emotional noch so, und diesen schwierigen Typen, den kann ich auch, den hat sie gekannt. Aber das war nicht ihr Freund natürlich, sondern sie hat gesagt, ja, mit wem können wir das spielen? Dann hat sie ihren besten Freund Isa zum Casting eingeladen. Sie hat gesagt, wir verstehen uns so gut, wir mögen uns so gut, wir werden das gut hinkriegen, dass wir uns im Film beschimpfen und dass wir eine Krise durchmachen, beide Laien, und danach ein Bier trinken gehen und alles ist gut. Und eben, es war mir wichtig, diese Schlüssel zu finden, damit sie sich frei fühlen in der Szene.
Jetzt gibt es ja diese Art zu arbeiten. Mir fällt eigentlich im Grunde nur Mike Lee ein, der ähnliche Methoden hat. Also wo es dann doch wieder anders funktioniert, weil eigentlich dann die Mike Lee-Filme ja doch eigentlich wieder relativ konventionell auch dann wieder in den narrativen Abläufen sind, aber im Grunde sich Leute suchen, die damit mit diesen Geschichten, die sie erzählen haben, was zu tun haben, sich mit denen Verständigung daraus die Rollen oder das Drehbuch zu entwickeln, das ist ja nicht unähnlich. So, das war jetzt die
danke sehr, was soll ich dazu sagen? Also noch, also seit langer Zeit habe ich natürlich also seine Filme mir reingezogen, selbstverständlich, und war fasziniert von dieser Unmittelbarkeit der Wirkung und der Schauspielerinnen, die da so irgendwie diesen intimen Moment zulassen und also nicht so irgendwie einem Plot untergeordnet sind, sondern ein gefühlter Moment an erster Stelle steht. Und ich finde, der wird so oft in diesem Produktionsprozess, den Projekten ausgetrieben. Ich kenne das ja auch, wenn so viele Doktoren an einem Text herumwerken. Wie behält man dieses, wo Leben Einzug findet in einen Film? Das finde ich so die große Frage, auch wenn das dann manchmal auf Kosten vielleicht eines guten Plots geht. Oder am besten ist natürlich, man vereint alles und bringt es nach vorne. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das sind so Ebenen, die man dann irgendwie zusammenbringen muss, wo das eine eben nicht deshalb leidet, ja, weil jetzt eine Geschichte vorangetrieben werden muss, als wäre sie irgendwie eine Kuh auf einem Feld. Ja.
Naja, also das Geplotte und unsere Profession der Dramaturgen haben viel Böses angerichtet, das stimmt. Aber aber es ist natürlich eine Entscheidung. Also ich find ganz spannend eigentlich, wie radikal der Film eigentlich Plotchancen verschleudert. Also ich habe mir das heute jetzt beim zweiten Mal anschauen gedacht, okay, das fängt an mit den großen Themen. Liebe, dann Krieg, Syrien kommt dann der große Aufstieg, die Band, es fangen eigentlich fast alle Genres an, irgendwie so kurz mal hingeworfen zu sein. Sogar bis zum Musical, wenn die Burlesque-Tänzerin auftaucht, wo plötzlich auch wieder ein neues Genre kommt. Also der Film hat eine wahnsinnige Verschwendung von Plots. Gab es jetzt bei dir beim Schreiben oder beim Drehen oder auch beim Schnitt manchmal so die Überlegungen, das plotmäßig zu verdichten?
Ja, die Überlegungen gab es natürlich, weil, also ja, wenn man einen Film macht, denkt man auch natürlich daran, an einen Plot oder einen guten Pitch, wie es so heißt, ne, um etwas schnell irgendwie gut einordnen zu können. Und immer, wo ich einen Versuch angesetzt habe, etwas in diese Richtung zu unternehmen, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich gegen diesen Film arbeite. Ich würde das jetzt nicht grundsätzlich ausschließen. Aber es hat sich die Art, wie er entstanden ist, das Material und die Figuren, also wie ich zu ihnen gefunden habe, zu den Dialogszenen, zu den Momenten, auch zu den Sachen, die uns interessiert haben, in diesen Kabinen, auch im Blick, ging es mir so an erster Stelle um die Frage, wie schaue ich auf die Menschen, also um die Frage auch des Blickes. Und vielleicht ist jetzt auch meine Haltung, kommt vielleicht zu sehr aus einem politischen und weniger aus einem filmischen heraus, wenn ich jetzt das sage, was ich meine. Und das ist, dass ich mir gedacht habe, oft, wenn es um Menschen geht, die aus einer anderen Welt kommen, Migrantinnen, Ausländer, sind wir so hungrig nach so einem erlebten, traurigen Moment. Und das sehe ich auch in Dokumentarfilmen, die oft daraus ihre Kraft schöpfen. Und in mir hat sich so irgendwie in den letzten Jahren so eine Ablehnung dagegen entwickelt, weil ich auch irgendwie gesehen habe, was im Fernsehen, also dass wir so Mitgefühl erst bereit sind, mit jemandem zu entwickeln, wenn diese Person ganz leidet, am Boden zerstört ist, keine Schuhe anhat und eingesperrt ist irgendwo und aber der Arme kann doch da bleiben. Und dieses Mitleid, das aber oft mit einem Plot auch oft einhergeht, weil diese Fallhöhe der Figuren und so weiter oft so ein Thema ist, dem wollte ich mich verweigern. Und deswegen sagst du, ich habe diese Chancen also nicht genutzt. Ich habe sie...
Vergeudet ist ja eine großzügige Geste und auch ein Reichtum. Also das ist ja so großzügig mit Ideen und Möglichkeiten umzugehen, ist ja also mal eine großzügige Geste, die den Zusehenden anbietet, sich in dem Material eigene Geschichten, eigene Bezugspunkte zu bauen. Also weniger geführt zu werden, emotional durchgeschleust zu werden nach Vorgabe, sondern sozusagen so sehr viel mehr Freiheit zu entwickeln. Jetzt würde ich aber nochmal, ich glaube, das sind zwei verschiedene Punkte, die Klischees, die du nicht bedienen willst, von Migration, also Leuten mit Migrationshintergrund oder Vordergrund ja oft, weil oft ist ja die Hautfarbe der Vordergrund und die Geschichte eigentlich eine andere, also so. Als dieses, also ich nehme ein Beispiel. Es gibt für mich eine der stärksten Szenen, wo es eine wahnsinnige Verdichtung gibt, die ganz im Moment da ist, ist diese Geschichte von diesem afghanischen Jungen, der so dieses Doppelspiel spielt, verheiratet wird, wo ein wahnsinniges Drama stattfindet, er gleichzeitig in diesem spielerischen, da diese Lüge und dann noch die moralische Instanz seines Freundes, also da, das ist, also das sind so 5 Minuten die von dieser Szene, die mir fast den Atem verschlagen, weil da so viel passiert. Und gleichzeitig hat der Film dann Szenen, die so ins Leere laufen. Also die wirklich nur diesen Moment hat. Gibt es sozusagen bei dir so diese Überlegung, also oder eine Idee, die ich bei dem Film hatte, dass es ein Film einer großen Verweigerung auch ist?
Lustig.
Nämlich, dass man diese Hierarchie von narrativen Elementen und puren Momenten, des puren Draufschauens, ein Gesicht, ein Telefonhörer, eine Geste, dass das komplett gleichrangig behandelt wird wie zu sehr komplexen Geschichten. Gab es diese Überlegung oder
nein,
ist das jetzt
höre, ziemlich
gut rausgezuzelt?
Ja, danke, nein, also könnte stimmen,
okay.
Herr Doktor, die Diagnose. Ja. ja, es ging die ganze Zeit darum, also um dieses, wie viel braucht es sozusagen von einer Geschichte, um trotzdem interessiert an diesen kleinen inneren Momenten teilnehmen zu können. Das war die ganze Zeit ein. Und deswegen auch immer wieder so die Idee, oh Gott, vielleicht brauche ich doch was Großes, Größeres. Dann war eine Förderstelle, hat man vorgeschlagen beim Afghaner, naja, es wäre so toll im Fördergespräch, wenn er abgeschoben werden würde, oder im Schnitt war das im Rotschnitt, kann er nicht abgeschoben werden, das wäre doch super, dann hättest du einen Höhepunkt, eben einen Bogen, und das war sofort klar, also das ist genau das, was ich nicht machen möchte. Und ich habe mir auch gedacht, das ist diese Art von Projekt, bei der ich das sein darf. Es kommen so viele Projekte auf einen zu, wo man das vorab schon so alles begründen muss und auch auf all das Rücksicht nehmen muss. Und weil der so entstanden ist, auch mit diesem kleinen Budget gemacht worden ist, war das eine Freiheit, von der ich nicht weiß, ob ich sie und wann ich sie wieder haben werde. Und das habe ich mir gedacht, wenn das schon so ist, dann nutze ich sie aus, um an diese Grenzen zu gehen. Für mich als Filmemacherin, als Autorin zu schauen, was lässt sich wie erzählen, mit wie wenig ist genug und ab wann ist zu wenig und wo ist. Und ja, so ein Maß für diese, in der Dramaturgie auch zu finden. Ja.
Na, ich finde ja wirklich der Film, also ich würde dich beglückwünschen für diese Konsequenz, weil der Film natürlich klare Grenzen auch auflöst, nämlich man fragt sich immer, was ist dokumentarisch oder was ist überhaupt sogenannt dokumentarisches Erzählen. Und im Dokumentarfilm ist es ja auch schon lange nicht mehr so, dass da nicht die Dramaturgie die Macht übernommen hat. Also wenn man so viele dokumentarische Drehbücher, und ich hatte viel mit sowas zu tun als Produzent, das ist ja schon total geplottet und irgendwie auch gerade von Fernsehsendern, die wollen ja dann wirklich komplette Geschichten. Also da ist es völlig egal, ob das fiktiv oder dokumentarisch ist. Also, und dann gibt es halt diesen klassischen dokumentarischen Ansatz des nur Beobachtens im Moment. Und du kreierst da ja eigentlich fast so was wie ein neues Genre, der beobachtende Spielfilm oder sowas, der sozusagen zwar die Sicherheit den Figuren gibt, dass sie nicht ihr eigenes Leben exhibitionistisch geben, aber gleichzeitig die Freiheit, dass also das Gefühl beim Schauen, es ist alles möglich, ich kann mich auf nichts verlassen.
Ja, aber das war auch in der Arbeit mit Ihnen, also das fand ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Film auch während wir gedreht haben, wir haben 40 Drehtage gehabt, das ist wirklich viel, auch in diesen Sprachen, die ich auch viele auch nicht kann und das deswegen auch in mehreren Blöcken, damit wir das dazwischen wirklich präzise übersetzen konnten. Das war so irgendwie auch, also ich hatte das Gefühl, wir schreiben, auch Michael Schindecker, der Kamera gemacht hat, wir schreiben mit der Kamera den Film. Also das war auch, ja, die Dialoge haben wir auch viel improvisiert, nicht alle Schauspielerinnen hatten auch oft fixe Dialoge.
Darf ich mal einhaken? Ja. Mich würde interessieren, rein technisch, wie funktioniert das mit diesen Telefonaten? Ja. Habt ihr da jemanden angerufen, der mitgespielt hat?
Ja. Okay. Wir haben, also nachdem das Casting, Kabinencasting klar war, haben wir die Stimmen gesucht und manche haben ihre Freunde, Bekannte vorgeschlagen, wie zum Beispiel die Oma, den Issa, der dann den Freund in Senegal spielt, dabei war in Wien. Und der Afghaner hatte einen Protagonisten aus Little Alien, der den Bruder gespielt hat, der ist im Catering-Raum gesessen, hat dort geknabbert und den Bruder in Afghanistan gespielt. Der Liebhaber in Rom war wirklich in Rom, weil wir keinen in Wien gefunden haben. Und es musste unbedingt ein Italiener sein, für die Nahoku, die Schauspielerin ist, aber also es war ganz klar, wir telefonieren Richtung Italien. Und er hat von mir immer per E-Mail 2 Tage vorher die Dialoge bekommen und sie auch.
Also das gab es schon, es gab wirklich Dialoge mit der Freiheit zu improvisieren oder in den Abläufen, wie genau warst du da?
Also mit den Schauspielerinnen war ich ziemlich genau, dass sie haben aber immer auch die Freiheit gehabt, eine andere Wendung zu nehmen und noch einen anderen Moment auszukosten oder sich draufzusetzen oder wie auch immer. Aber wichtige Stellen, die ich unbedingt gebraucht habe, waren ganz klar, dass die sein sollen. Und ich habe immer mitgehört, Italienisch kann ich ein bisschen, und bei ihnen habe ich oft ihm SMS geschickt, zum Beispiel. Oder ich mache Regie per SMS, habe ich ihm SMS geschickt, jetzt sag die Leitung ist, oder du kannst Nummer oder so, oder die Nichte und so weiter. Und das hat er total fließend eingebaut. Und sie hat nicht gewusst, was auf sie zukommt. Also sie hatten oft nicht dieselben, also nicht Dialog auf jetzt Ping-Pong, sondern was gesagt werden soll in diesem Gespräch, die Richtung des Gesprächs. Mhm. Aber nicht das Ende. Das Ende war offen. Das habe ich dann oft nur der einen Seite gesagt. Um auch was die Schauspielerin betrifft, sie da ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aus dieser Sicherheit. Ah ja, jetzt spiele ich die Szene, in welcher er mich verlassen wird oder auflegen wird. Und dann, also natürlich, gute Schauspielerinnen können das, und Nahoku ist auch eine gute, aber das war in dieser Spielatmosphäre des Ganzen, wo die Laien noch weniger gewusst haben, war das auch klar. Das muss auch zusammenpassen können, nicht, dass man dann im Film von Schnitt zu Schnitt da plötzlich in 2 verschiedenen Materialien unterwegs ist. Von der Beschaffenheit her war die Frage, wie kommen Schauspielerinnen neben Laien da überhaupt zurecht? Deswegen musste ich sie auch ein bisschen lose gestalten.
Ja, also das ist der wirklich, also was wirklich ein Problem ist, wenn man Laien und Profis so in einem Film nimmt, dass man dann wirklich andere Arten des Spielens und so fort kennt. Also ich habe mir nur bei Larissa gedacht, dass die wirkt wie eine Schauspielerin. Also ohne negativ, aber das auch, wie sie das setzt und so, das hat so, da spürt man das Handwerk irgendwie. Und bei den anderen hätte jeder, also ich hätte durchaus akzeptiert, wenn du sagst, sind alles Schauspieler oder nicht. Wie war es das Verhältnis von Laien und Schauspielern?
Wir haben 4 Schauspielerinnen eben. Und bei den Laien war die Richtung des Gesprächs klar. Keine Ahnung, ihr seid in Senegal, ihr habt die Krise, er will nicht zurück. Du willst aber, dass er zurückkommt. Das war die Ansage. Und dann sind sie los. Also die Dialoge haben sie, dann haben wir ja wegen Kekse essen und solchen kleinen Dingen, die haben wir dann als Idee ihnen mitgegeben, natürlich. Und also so kleine Brüche immer wieder, aber einfach als Angebot. Und als du gesagt hast, hast du mich gefragt, ob ich das Drehbuch schicken kann, habe ich mich erinnert, dass wir ganz viele Sachen auf Post-it-Zetteln geschrieben haben, an Dialogstellen, die während der Recherche uns eingefallen sind, aber auch dort, um den Schauspielerinnen sie zu stecken, während dem oder kurz davor. Und wir haben eine Kiste, und das ist wahrscheinlich das, was dem Drehbuch am nächsten kommt, ist diese Kiste mit den Zetteln, auf welchen das die Inhalte der Gespräche angeteased werden, angeboten werden. Also das ist Laien hatten, was die Dialoge betrifft, noch viel mehr Raum als die Schauspielerinnen.
Also mir gefällt das Bild der Kiste mit dem Postix als Drehbuch sehr gut und auch, weil es irgendwie auch in dem fertigen Film, der hat auch was von einer Werkzeugkiste, wo man sich einzelne Werkzeuge nehmen kann, sie für sich weiterverwenden und andere lasst man liegen oder so. Also es ist ein Film, der einem sehr viel Freiheit lässt und sehr viel Angebote gibt. Also man kann, wenn man mehr der kitschige Typ ist, ins Melodram gehen, man kann sozusagen, also es gibt ja auch sozusagen die verschiedenen Levels an Emotionen, die angeboten werden. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass eigentlich Momente, die wirklich tragisch sind, oft so mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit daherkommen. Wo man dann, wenn man die Untertitel nicht dazu lesen würde, denken, da ist jetzt die Emotion nicht da, die da sein müsste. Würdest du das bestätigen oder und vielleicht was über die Absicht dahinter?
Ja, nein, mir war das ganz wichtig, eben diese Momente nicht, dass die Spielerinnen, Schauspielerinnen, Darstellerinnen die Wirkung nicht spielen. Ich finde das immer schwierig, deswegen auch war ich auch so behutsam mit diesem, was sie an Material vorher bekommen oder nicht, weil man irrsinnig schnell in das hineinrutscht, dass man die Wirkung spielt. Also ich möchte gern, dass die Wirkung im Publikum ist, ja, und dass sozusagen ein Publikum ist für mich ein Teil des Films. Und deswegen war mir auch wichtig, die Telefonate, das Gegenüber nicht zu zeigen, um eine Einladung an das Publikum zu machen, da das zu vervollständigen. Jeder Mensch hat ein anderes inneres Bild dann davon, von diesem Gegenüber. Also das Publikum sozusagen in diesen kreativen Prozess einzuladen, mit einzusteigen. Und deswegen war auch, weil wenn ich eine Wirkung spiele, dann beende ich auch den Prozess. Wenn ich sie aber lasse, wenn das Publikum genug Info hat, dann kann das ja selbst entscheiden. Also ich möchte es nicht irgendwie, ich möchte das Publikum nicht verführen und ich möchte es auch nicht überladen, sondern ich möchte dem Publikum begegnen mit dem Film.
Ich habe mich schon verführt gefühlt. Also ich muss sagen, ich finde, man wird sehr wohl in dem Film, also ich glaube, dass Filmschauen immer mit Verführung zu tun hat, dass man sich in irgendwas hineinbegibt, was mit einem vordergründig mal nichts zu tun hat und was immer ein Moment von Verführung ist. Und die auch diese Art der Großaufnahmen, diese langen Brennweiten, die du wählst, diese Porträts, die ja die auch was Verführerisches, weil ich muss jetzt leider auf den Begriff herumreiten, weil mir der irgendwie gerade ganz weil diese Art von Großaufnahmen löst ja eigentlich die Figuren vom Raum ab. Sozusagen, die gehören auch mehr mir, die kann ich mehr besetzen, fetischistisch besetzen, wenn man so Laura Mulvey, also diese, gibt es zum Beispiel für dich einen spezifischen Grund, warum die für diese Art der Großaufnahmen, also diese langen Brennweite, man könnte sagen, in so einem Konzept von Realismus, Augenhöhe, also es gäbe ja auch sozusagen eine unverführerische Strenge, die einen eher abhält. Und warum dann diese Verführung optisch?
Wir haben, also der Call Shop ist ja so ein Ort, der wird als Ort auch ziemlich schnell etabliert und erklärt. Und, aber der ist auch ein Unort. Und wir haben viel darüber gesprochen, Michael Schindecker und ich, über diese Verortung der Figuren. Wie kann die erzählt werden oder diese Verortung in einem Unort? Und so sind wir haben gesagt, wenn wir sie da fixieren mit einer 25 oder 30er Optik, mit einer kurzen Brennweite, in welcher dann auch der Hintergrund ziemlich scharf und der Vordergrund auch und die Figur als ein Teil davon, hätten wir sie dort verortet. Und die lange Brennweite hat uns ermöglicht, diesen Zustand des Schwebens zu unterstützen und zu erzählen, weil in diesen Telefonaten sie auch eine innere Reise antreten, wohin, der Körper bleibt hier, die Emotion geht über diese Schnur woanders hin. Und deshalb waren die langen Brennweiten das, was dieses Gefühl unterstützt haben. Aber auch, um aus den, von den Gesichtern was ablesen zu können noch, was jetzt nicht nur verbal und dialogisch rüberkommt, sondern auch diese Gesichter wie eine Landschaft auch betrachten zu können, wo eine kleine Anspannungsveränderung bei einem Muskel schon viel zu erzählen hat. Also es ging auch um dieses Minimalistische, das uns da auf die Menschen hin dann näher gebracht hat durch die für dieses Projekt. Ich bin grundsätzlich keine, wo ich sage, lange Brennweiten Fan, oder es gibt Menschen, die dann sagen, ja, ich drehe nur in dieser Brennweite meine Filme oder so. Das würde ich jetzt nicht für jedes Projekt unterschreiben, aber für dieses fanden wir es richtig. Und auch was den Raum betrifft, diesen im Breitbild 1:2:38, diesen Raum, der leer ist, um den auch einzufangen in der Kabine, damit sie mehr Raum um sich herum haben, die Figuren, um auch von ihrem Alleinsein zu erzählen in dieser Kabine. Obwohl sie zu zweit sind, sind sie alleine. Und das CinemaScope-Format hat uns noch so um ein Stückchen einen Raum aufgemacht, einen leeren. Und sie sind ein Teil von diesem
Raum. Ich finde, es hat, also mein Eindruck war, dass es so eine doppelte Geschichte ist. Einerseits könnte man sagen, es ist eigentlich ziemlich nah an so einem psychologischen, wie auch immer, wenn man telefoniert, ist man ja nicht im Raum, sondern man ist in einem gedachten, imaginären Raum mit dem Gegenüber. Das Akustische ist das Konkrete, das Optische ist eigentlich verschwindet. Und in diesen langen Brennweiten gibt es ja auch viel Unschärfe, also es gibt sozusagen ja auch Dings. Das ist so das eine. Und das andere, was ja, finde ich ja jetzt auch interessant, dass du das Breitwand und die lange Brennweite, würde man sagen, sind ja so die klassischen Hollywood, also die lange Brennweite ist immer für die Diva, für den tiefen Einblick, also es ist sozusagen, die hat sozusagen in der Sprache ja auch ist ja nicht unschuldig, also sie ist eben nicht dokumentarisch, sondern ist eher ein Mittel, was man vom klassischen Kino eigentlich kennt. Ich stelle schlechte Fragen, mehr Feststellungen. Das ist immer ganz schlecht. Deswegen würde ich jetzt gern mal so. Deswegen würde ich gern mal in den Raum reinfragen. Gibt es da gleich irgendwelche Fragen, Proteste, Anmerkungen? Da hinten war es.
Das ist die kürzeste Brennweite gewesen. Ich glaube, das war vielleicht eine 50er oder so. Wir haben ein Loch ausgeschnitten zwischen zwei Kabinen. Also überhaupt, der Besitzer hat uns arbeiten lassen. Wir haben auch die Teppiche ausgetauscht. Also er hat eigentlich einen hellgrauen Hintergrund gehabt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, damit lässt sich nicht erzählen. Der ist viel zu diffus, viel zu wenig konkret. Und wir haben dann einige Tage das umbauen dürfen dort auf dunkelblau, damit auch für uns auch dieses Gefühl vom Weltall und Dazwischensein, damit wir das auch verstärken. Und haben die Möglichkeit gehabt, diese für diese Szene, und dann später kommt sie ja noch zweimal, aber für ihre Geschichte von Ange, durch dieses Loch zu schauen. Und wir haben das mit so einem Einsatz gemacht, den man dann im Film bei den anderen Bildern nicht gesehen hat. Also wir konnten das wieder zumachen.
Ach, immer wird getrickst. Das ist ja
auch bei einem Film ohne Drehbuch.
Genau, genau. Da wird noch viel
noch
mehr.
Viel mehr getrickst. Wir haben bei Ciao Cherie eine Förderungszusage gehabt vom Filminstitut aufgrund des Konzepts, aber eine Zusage, die nicht über die Jury gegangen ist, sondern eine automatische Förderungszusage, weil mein Film davor so viele Zuschauer hatte, das heißt Referenzmittelförderung. Und das war klar Freiheit. Also, und die anderen, der Film von Wien und der ORF, die sind aufgrund des Konzepts mitgegangen. Sie haben gesagt, ja, sie wollen das sehen. Ich soll das machen. Ich soll den Film machen. Ich konnte natürlich dann nicht plötzlich mit einem anderen, viel anderen Budget arbeiten, weil ich einfach mit diesem Startgeld vom Filminstitut begonnen habe, den Film auch zu finanzieren.
Hättest du dir mehr gewünscht? Also,
ja.
Ach, okay.
Oh ja, nein, mehr Budget. Ja, wir hatten 360.000 Euro.
Okay.
Und für 90 Minuten 40 Drehtage.
Ja, das ist Hammer, ja. Also
ich hätte gerne die Leute besser bezahlt, ich hätte gerne mich besser bezahlt.
Wenn man liest ÖFI Filminstitut Orf, denkt man immer mehr Dimensionen. Also das ist so,
ich habe ihnen gesagt, sie haben günstigere Logos bekommen. Ja. Nee, das ist, weil wir arbeiten ja auch, ich bin Mitglied der Wirtschaftskammer, ich muss ja auch die Richtlinien respektieren und die Kollektivvertragsgagen. Mhm. Was die Mitglieder betrifft, bei Schauspielern ist es manchmal, oder eben auch bei Laien,
Schauspieler haben keinen Kollektiv,
oder? Nee, es gibt aber so Richtsätze. Ah, okay. Aber stimmt, die können auch sehr unterschiedlich verhandeln.
Kann man ausbauen.
Aber ich hätte gerne die Leute besser bezahlt und alle. Nein, also, nein, und mehr
ich
auch,
wusste nicht, dass so wenig ist.
Ich hätte auch gerne mehr Unterstützung gehabt in der Postproduktion. Ich hätte mir gerne noch also Hilfe geholt, in mehr, auch produktionstechnisch in mehreren Phasen. Das war möglich, weil ich auch selber so viel abgedeckt habe. Aber grundsätzlich würde ich gerne mit entsprechenden Budgets arbeiten in Zukunft und auch, um auch die Power der Menschen, die mitarbeiten. Wir hatten ein großes Team, aber trotzdem ist es anders. Wenn man natürlich ein jetzt, gutes Budget hat, hat man auch mehr Kraft.
Jetzt hätte sich der Film mit mehr, hätte der dann anders ausgesehen? Oder ist es nur die Frage der Selbstausbeutung, Ausbeutung?
Ich glaube, er hätte auch anders ausgesehen, jetzt vielleicht vom Optischen nicht. Ja.
Aber inhaltlich, also es würde mich jetzt interessieren, weil ich hatte so das Gefühl, das ist so ein Film, der ist so stimmig von den Mitteln und der Absicht. Oft haben ja Filme, oder das kenne ich ja auch irgendwie, dass man immer träumt und dann gibt es so diese gestutzten, also das wollte ich eigentlich und nur das ging. Also gibt es diese Diskrepanz bei diesem Projekt auch? Ich wollte ja eigentlich die Superkranfahrt von der Pupille bis zum, oder irgend so ein Schwachsinn. Oder
ja, ein Dolly hätten wir schon gern gehabt.
Okay.
okay. Also wir hätten, selbstverständlich, ja, das kann man nicht trennen.
Okay.
Ich glaube, das kann man nicht trennen. Also ich habe mittlerweile seit 20 Jahren in dieser Branche arbeite ich mit dem, was ich habe und mache das Beste draus, weil sonst hätte ich gar keinen Film bis jetzt gemacht. Mhm. Und aber in Wirklichkeit ist ein anständiges, ein gutes Budget und ich möchte auch mit den Geldern arbeiten, vielleicht mit meinen Kollegen arbeiten, Kollegen sage ich absichtlich nicht gegendert, aus dem Vollen schöpfen zu können. Und man kann auch Filme, also was man auch denkt, so in den Produktionsphasen oder zum Beispiel auch die Zeit zu haben, den Film weltvertrieben zu zeigen und da Feedback einzuholen, was es für einen internationalen Markt bedeutet, auf das zu reagieren. Also diese Power zu haben, also auch was den Prozess einfach betrifft, was die Auswertung betrifft. Natürlich findet das alles Einzug in die Geschichten, die gemacht werden. Und vielleicht sind es auch dann Details, aber die es trotzdem dann irgendwie ausmachen, viel mehr Austausch, auch mit eben mit in der Postproduktion mit Dramaturgen hätte ich mir gewünscht. Als Gespräch und auch als eine, ich finde Austausch mit Dramaturgen, wenn der gut ist, ist dann natürlich was ganz Fantastisches, ja.
sei Dank. Gibt's noch Fragen?
Ah ja, wegen dem. Ja, ich hab die Frage beantwortet, oder? War noch was offen? Ja, es reden ganz viele mit, oder, Christian? Das ist ja unglaublich. Ich arbeite jetzt an einer Theaterproduktion und ich sehe, dass es ganz einen anderen Raum gibt, Dinge zu entwickeln. Bei uns ist es, also wir sind, ich habe das Gefühl, viel fester gebunden an so Vorstellungen davon, was ein Film zu sein hat und auch, wie ein Film zu entstehen hat.
Genau, also da ist ja das Drehbuch, also diese Art zu arbeiten, wie du das machst oder auch, ich glaube, also gibt's ja, widerspricht ja eigentlich der Struktur von Förderungen. Im Grunde ist das Drehbuch ja sowas wie die Software, die kontrollierbar ist, also wo man sagt, ja, das ist da. Also wo eigentlich, und die Umsetzung ist ja dann nur mehr sozusagen das Geschick, wie man dann sozusagen die Software in Hardware verwandelt. Und das gibt natürlich eine Sicherheit, ja. Während ein Konzept ist natürlich eine Freiheit, die von Förderinstitutionen nur bedingt gesehen werden und eigentlich auch immer weniger stattfindet. Also es gibt immer wieder Ausnahmen, aber wenn man sich anschaut, die ganze Bewegung der Nouvelle Vague oder so in den 60er Jahren, die eigentlich genau davon wegkommen wollte, und wir heute eigentlich wieder sehr nahe an dem ursprünglichen System, wo das Drehbuch abgekoppelt ist vom Drehprozess, also die Basis ist, das ist ja jetzt eigentlich wieder der Usus und den Filmemacher so in dieser klassischen Ausführung, wie du denn jetzt oder Filmemacherin, wie du den jetzt verkörperst, das ist ja eigentlich ein Modell, was gar nicht mehr en vogue ist.
Naja, ich glaube schon, dass das auch, dass sich unsere Branche in so zweiteilt, oder? Einerseits so diese Industrieprodukte, die ganz klar nach Regeln gemacht und geschrieben werden, und dann trotzdem noch so ein Bereich bleibt, wo der individuelle Zugang erlaubt ist. Weil ich glaube, dass jeder Filmemacherin, jeder Filmemacher auf seine eigene Art irgendwie herausfinden soll, wie man am besten Filme machen kann. Und dann gibt es natürlich das technische Know-how, das ist die eine Sache. Und die andere ist, wie schreibe ich meine Geschichte? Das sind auch, wird bei Autorinnen und Autoren nicht anders sein. Wie sie, von wo aus sie eine Geschichte entwickeln und wie sie sie ausarbeiten und erarbeiten. Die einen gehen recherchieren wie verrückt, die anderen erinnern sich an etwas, was 20 Jahre zurück war, die anderen fantasieren etwas über die Zukunft. Also da gibt es so viele Zugänge, und warum soll es bei uns anders sein und müssen wir wie Soldaten funktionieren?
Ja. Ja, oder wie Godard immer gesagt hat, es ist Regie führen für uns, es ist Verkehrspolizei. Gibt's noch Fragen, Einwände, Kommentare? Dann würde mich noch interessieren, du sagtest, du hast in drei Phasen gedreht, in drei Stufen, oder? Oder
noch, ja, mehr? Drei große Blöcke.
Drei größere. War das jetzt so, dass du dann immer neue Figuren oder eher Figuren quasi, oder wäre noch was Interessantes an dieser Geschichte oder beides?
Als wir begonnen haben zu drehen, sind alle Figuren fix besetzt gewesen, bis auf diese, wir haben das Anlaufstelle Goldschub genannt, die wir auf der Straße getroffen haben, wie den Steckermann oder so, oder den Messermann oder der mit dem Stecker. Also was die Ladensituationen betrifft, haben wir noch so offene Fenster gelassen, aber Kabinenpersonen waren alle fix, und wir haben chronologisch gedreht.
Ah, ihr habt chronologisch gedreht?
Ja, wir haben nur chronologisch gedreht. Das war sonst, wäre es nicht. Also weil sich eben die Gespräche auch entwickelt haben, übersetzt wurden. Wir haben, glaube ich, über 40 Stunden Material untertitelt währenddessen. Mit Übersetzerinnen, damit man auch gut schneiden kann. Wenn man nur darüber spricht, geht das also nicht, um auch die Sprache im Ohr zu haben, die Melodie der Sprache. Es werden 10 Sprachen im Film gesprochen. Und es ging auch um so eine auch rhythmische Annäherung an das Material. Und ich musste das sehr gut kennen, bevor ich dann den Plan für den nächsten Drehblock gemacht habe, um darauf reagieren zu können.
Aber es war dann schon so, dass du mit mehreren Figuren jeweils oder Drehblock nur jetzt 3 Figuren durch und dann die nächsten 3 oder so, sondern...
Das wäre gar nicht gegangen, weil es so intensiv ist, die konnten nicht mehr als 2, also als 2 Stunden am Tag, 2,5. Es sind wirklich, weil wir haben das ziemlich schnell und gut eingerichtet gehabt, dann, wo es einmal gestanden ist, das Set. Und es war klar, wenn sie kommen, drehen wir einfach. Also wir tun nicht lang herumfitzeln und einrichten und so, sondern und nach 2 Stunden pro Figur, 2,5 war klar. Also wir haben so 3 Kabinengespräche am Tag gut machen können. Mhm. Und hatten immer so Ausschau, haben immer Ausschau gehalten für diese für die Ladengäste. Da haben wir uns auf der Otterkringel, auf der Neulichtwelle Straße und am Brunnenmarkt umgeschaut und haben immer im Drehplan noch 2 Stunden nicht verplant gehabt. Für Überraschungen ist immer gestanden.
Ah, super.
Aber wir waren nur ein Team von 5. Ich glaube, das kann man nicht machen, wenn man 30 Leute am Set hat. Für Überraschungen warten alle von Kostüm bis Masken.
Das ist völlig richtig. Also die Art des strikten Drehbuchs und Dings funktioniert auch nur bei kleinen Teams, weil sobald es ein gewisses Ding, dann muss jeder wissen, was er tut oder was sie tut. Also es hat... Also man kommt immer ganz schnell zu ökonomischen Fragen. Das heißt sozusagen, Drehbuch und Ökonomie ist nicht trennbar, würde ich mal so behaupten. Also, oder gewisse Projekte, wo man sozusagen mit dem Buch als Prozess umgeht. Also wo das Drehen und das Schreiben und so immer in so einem dialektischen Prozess stattfindet, funktioniert nur mit kleinen Teams, oder? Würdest du auch.
Ja, mit kleinen Teams, aber auch mit Teams, die bereit sind eben.
Genau.
Weil mit einem anderen Kameramenschen, der vielleicht eher so eine konventionellen, mit einer konventionellen Haltung und Erwartung da in diesen kleinen Raum, 70 Quadratmeter groß war nur der Goldshop, kommt, wäre das unmöglich. Aber Michael Schindeckert auch eben Erfahrung mit schnellem Arbeiten, mit dokumentarischem Arbeiten, aber genauso mit Kadrage und Bildern, die was erzählen sollen, unabhängig jetzt vom von der Eile des Moments oder so. Ja? Oder von Laien, die vielleicht auch nicht immer auf Schärfenmarken stehen bleiben oder auf Lichtmarken. Ja?
Ja, vor allem mit langen Brennweiten.
Ja.
Es geht um Zentimeter.
Da geht es um Millimeter, wirklich. Also das war, da muss das Team auch die Bereitschaft mitbringen oder auch unser Tonmeister, der auch auf Anschluss geschaut hat und Requisite, der bereit war, irgendwie da einiges, also wir alle haben mehr Funktionen erfüllt als jetzt nur die eine, damit das in diesem Raum passieren kann. Ja.
Gibt es noch? Ah, da.
Ja, also Kameramann Michael Schindecker hat Kamera gemacht und Licht. Und er war sein eigener Assistent. Mit Schärfe.
Wow.
Also wirklich viel zu tun, ja. Es war kein Platz und kein Geld für noch einen. Also eben, das meine ich, das Hut ist, ab. Ich hätte gerne, also wegen Budget, ja, das ist natürlich dann eine Belastung, die auf jeden Teammitglied mehrfach war. Nora Friedl hat Casting gemacht, Produktionsleitung und hat dann auch die Geschichten dramaturgisch mit mir begleitet. Und hat auch den Dreh als Regieassistentin mitgecheckt, hat auch übersetzt, weil sie auch 3 Sprachen kann. So. Michael hat auch übersetzt, er kann auch 2 Sprachen, also alle waren noch plus Übersetzer. Welche Sprache kannst du noch? Andy Pietz hat Ton gemacht und dann später auch Sounddesign und am Set hat er ganz viele Requisite und Anschluss mitgemacht und hat die Telefonate angezapft. Es ist gar nicht leicht, ein Telefonat aufzuzeichnen. Über Festnetz, heutzutage steht ja alles unter diesem Schutz. Wir mussten da, um wirklich, damit sie wirklich stattfinden, nicht irgendwie bei unsere Funkleitungen hineingeschleust werden, hat er auch das mit einem Computer hat sich wohl speziell anschließen müssen, um mitzuhören, was im Mikrofon in Senegal zu hören ist, also um von dort den Ton zu bekommen. Und dann gab es einen Trainee, wir haben eben in 3 Blöcken 2 gehabt, also jeweils einen, aber die auch irgendwie multikompetent waren, von Einkaufen, Catering checken bis Scheibe putzen, ständig Scheibe putzen. Und alles, was anfällt, dann rundherum noch Kostüm checken und Maske checken oder also ab und zu was absperren vorne, ohne Genehmigung, auf gut Glück. Ich habe
also wüste Sache sozusagen vom Aufwand.
Das, wie waren das? Das war das Thema.
So, eine letzte Frage noch ans Publikum. Wer schnappt sie sich? Na, jetzt warten wir so lange, bis jemand es nicht mehr aushält. Ach ja, sehr
gut. Gut. Wie lange hat es denn gedauert, also von deiner Idee, das machen zu wollen, bis zum Drehtag und bis danach halt auch noch der ganze Prozess?
4 Jahre. Das sind 4 Jahre. Ja. Ich glaube, das Konzept, das ich die Geschichte war, 2014, habe ich gesehen.
Okay.
Wobei schon diese Vorbereitung, also vielleicht sind es dann doch 4,5 mit der Recherche. Aber das ist eben auch diese Frage des Geldes. Natürlich, wenn man mehr Budget hat, kann man auch schneller sein.
Ja, muss man auch, weil sonst ist das Geld schon wieder weg. ja, also dann bedanke ich mich für diesen wirklich wunderbaren Film.
Danke sehr.
Und der wirklich grenzensprengend ist und über Grenzen geht. Und ich danke auch für das Publikum und wir sind nachher noch draußen und für Fragen, für die sich nicht getraut haben.
Danke für das Gespräch und danke dem Drehbuchforum und der Wilburg
für die Einladung. Für Wilburg und die Einladung und allen.
Danke für das Gespräch, ja, Christian.
Dankeschön.